Der Titel dieser Predigt ist Die Braut und die Fragen. Es war ja an jenem letzten Abend dort im Obersaal, wo Jesus betont hat, dass ihn so herzlich verlangt hat, danach mit seinen Jüngern dieses Passa zu essen. Dort steht wörtlich ein hebräischer Ausdruck: mit Sehnsucht habe ich mich gesehnt. Es war also an jenem denkwürdigen Abend und Menschen haben den Titel darüber geschrieben, Jesu Abschiedsreden, die im Grunde aber keine waren, denn er kam ja wieder. An jenem Abend fiel ein besonders bemerkenswertes Wort über unser menschliches Verhalten. Nicht, dass er sie dort deswegen getadelt hätte, aber es war dem Herrn, der soeben noch davon gesprochen hatte, dass die Sünde der Weltmenschen die ist, dass sie nicht glauben an mich, und dass der Heilige Geist eben von dieser Sünde überführen würde, es war dem Herrn doch eine sehr tiefgründige Belehrung wert. Und er gab uns dort Worte der Hoffnung auf etwas Besseres als das, was in ihren Herzen aufgekommen ist, gemeint sind die Fragen. Und so lesen wir, da erkannte Jesus, dass sie ihn fragen wollten. Und er sprach zu ihnen, ihr befragt einander darüber, dass ich gesagt habe, noch eine kurze Zeit und ihr werdet mich nicht sehen und wiederum eine kurze Zeit und ihr werdet mich sehen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, ihr werdet weinen und wehklagen, aber die Welt wird sich freuen und ihr werdet trauern, doch eure Traurigkeit soll in Freude verwandelt werden. Wenn eine Frau gebiert, so hat sie Traurigkeit, weil ihre Stunde gekommen ist. Wenn sie aber das Kind geboren hat, denkt sie nicht mehr an die Angst um der Freude willen, dass ein Mensch in die Welt geboren ist. So habt auch ihr nun Traurigkeit. Ich werde euch aber wiedersehen, und dann wird euer Herz sich freuen, und niemand soll eure Freude von euch nehmen. Und an jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, was auch immer ihr den Vater bitten werdet in meinem Namen, er wird es euch geben. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten, bittet, so werdet ihr empfangen, damit eure Freude völlig wird. Es sind die Fragen, die so gar nicht dem Glauben gemäß sind. Ja, sie wirken mitunter intelligent und lassen vermuten, hier denkt einer mit, der ist interessiert. Das ist auch so im rein zwischenmenschlichen Bereich, so von Mensch zu Mensch, vom Untergebenen zum Vorgesetzten, vom Schüler zum Lehrer. Da dienen die Fragen zur Aufrechterhaltung der rechten Beziehung, zum Lösen von Problemen. Hier aber, in Christus Jesus, der in sich die Weisheit und die ganze Fülle Gottes repräsentiert, der uns von Gott gegeben ist zur Weisheit, hier ist einer bei uns, der größer ist, größer, weiser als jemand, dem wir Fragen stellen oder gar ihn hinterfragen müssten. Hier funktioniert das gewohnt Zwischenmenschliche nicht. Hier können die Fragen als Mittel zur Verständigung nur eine innere Trennung hervorrufen. Mag sein unbewusst, unerkannt, dennoch sie distanzieren von ihm. Denn die Realität ist in diesem Verhältnis, wir in Christus, Christus in uns, also da, wo wir im Glauben uns für mitgestorben halten dürfen und nun in ihm neu geschaffen sind, da, wo er jetzt fortan unser Leben ist und die Freude am Herrn unsere Stärke ist, wo er uns nun zur Weisheit gemacht ist und die Weisheit, die wird ja zuallererst genannt, dann heißt es zur Gerechtigkeit gemacht, zur Heiligung und zur Erlösung. Also wo wir jetzt Glieder seines Leibes geworden sind, seine Leibeigenen im wahrsten Sinne, ja, der Epheserbrief spricht sogar deutlich davon, dass wir nun von seinem Fleisch und von seinem Gebein sind. Das sind Fragen als solche unangebracht. Daher redet zu den Seinen deshalb von einem Tag, an dem die Jünger nichts mehr fragen werden. Es treten ja entscheidende Veränderungen ein in den Herzen derer, die seinem Leib angehören. Schon der Samariterin am Brunnen sagt da im Vorfeld, wer von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, den wird in Ewigkeit nicht dürsten, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm zu einer Quelle von Wasser werden, das bis ins ewige Leben quillt. Die samaritische Frau hat darauf ganz zu Recht geantwortet, Herr, gib mir dieses Wasser, damit ich nicht dürste und nicht hierher kommen muss, um zu schöpfen. Wenn wir das vom heutigen Thema her angehen, dann bemerken wir, dass diese Frau im Folgenden keine Frage mehr gestellt hat. Sie ist von ihrer Sünde überführt worden und sie hat ihrem Dorf Zeugnis gegeben davon und vor allem von ihm hat sie Zeugnis gegeben. Aber wir hören von ihr keine Frage mehr. Und das Ergebnis können wir nachlesen. Da steht dann, aus jener Stadt aber glaubten viele Samariter an ihn um des Wortes der Frau willen. Die bezeugte, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Als nun die Samariter zu ihm kamen, baten sie ihn, bei ihnen zu bleiben, und er blieb 2 Tage dort. Und noch viel mehr Leute glaubten um seines Wortes willen, und zu der Frau sprachen sie, nun glauben wir nicht mehr um deiner Rede willen, wir haben selbst gehört und erkannt, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt, der Christus ist. Jetzt fragen wir uns also, was wäre denn gewesen, wenn die Frau immer weiter Fragen gestellt hätte? Aber betrachten wir auch eine weitere Situation, Jesus am Laubhüttenfest. Da steht aber am letzten, dem großen Tag des Festes stand Jesus auf, rief und sprach, wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagte aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben. Denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Jesus sprach von dem Beistand, den der Vater dann wahrhaftig gesandt hat in Jesu Namen, der die Jünger alles lehrt und sie erinnert an das, was Jesus gesagt hat, vom Geist Christi, der uns in die ganze Wahrheit leitet, wenn wir ihm gehorchen. Dabei wird er nicht aus sich selbst reden, sondern was er hört, das redet er, und was zukünftig ist, das verkündet er. Dasselbe wird mich verherrlichen, hat der Herr gesagt, denn von dem Meinen wird er nehmen und euch verkündigen. Diese Logik, die hier ausgedrückt wird, geschieht mit einer interessanten Wortwahl, nicht wahr? Diese Kausalität, der Geist der Wahrheit, der wird euch in die ganze Wahrheit leiten, denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was er hören wird, das wird er reden. In diesen Worten findet sich nicht einmal der Anflug von einem Fragezeichen, nicht eine Spur von Fragwürdigkeit, sondern das Verhältnis ist vielmehr sonnenklar. Und darin liegt das Geheimnis des Umgangs der Personen der Gottheit miteinander, sowie auch für uns. Denn darauf gründet sich das Vertrauen und die Achtung vor Christus. Wir können das vertraute Miteinander der einzelnen Personen der Gottheit nicht vergleichen mit uns, aber wir dürfen es zur Kenntnis nehmen und aufmerksam betrachten, weil wir Kinder Gottes geworden sind, Glieder des Leibes Christi. Wir lesen zum Beispiel von keiner Frage des Sohnes an den Vater, bis auf eine einzige Ausnahme. Als er für uns zur Sünde gemacht wurde, da ruft er zweimal ein Warum zum Himmel. Unsertwegen. Apropos warum, macht einfach mal die Mühe und prüft anhand einer Wortkonkordanz alle Vorkommen von warum im Neuen Testament, speziell in den Evangelien. Bald macht man dabei eine interessante Entdeckung, nämlich, dass die menschlichen Fragen an Jesus, speziell von den Schriftgelehrten und Pharisäern, nie eine andere Ursache gehabt haben als ihre entschiedene Gegnerschaft Jesus gegenüber. Sehen wir uns ein paar Beispiele an. Da steht, warum fasten die Jünger des Johannes und der Pharisäer, deine Jünger aber fasten nicht? Die Antwort Jesu war, wie können sie fasten, wenn doch der Bräutigam bei ihnen ist? Oder an anderer Stelle, was sagst nun du? Das war die Frage bezüglich der Steinigung der Frau, die im Ehebruch ergriffen worden war. Es ging aber nicht darum, um die Frau. Das wirkliche Ziel war, Jesus eins auszuwischen, ihm eine Falle zu stellen, ihn zu versuchen. Oder ein drittes Beispiel, zahlt euer Meister nicht auch die Tempelsteuer? Und viele andere ähnliche Fragen. Nichts als Fragen, die Jesus in Frage stellen sollten, die ihn anfeinden, die das Vertrauen in ihn abschwächen, verhindern sollten. Fragen, die ihm trotz klar erkannter Messianität alles absprechen sollten, was ihre menschlichen Pfründe gefährdet hat, wie sie meinen, wenn sie sagen, wenn wir ihn so fortfahren lassen, werden alle an ihn glauben und dann kommen die Römer und nehmen uns das Land und das Volk weg. Noch ein Beispiel. Da sprachen die Pharisäer zu ihm: Sieh doch, warum tun sie am Sabbat, was nicht erlaubt ist? Und Jesu Antwort war: Der Sabbat wurde um des Menschen willen geschaffen, nicht der Mensch um des Sabbats willen. Also ist der Sohn des Menschen Herr, auch über den Sabbat. Wir sehen, es geht immer um ihn, um den Herrn, dem sie schaden wollen und den sie allemal in Frage stellen. Ob es jetzt jemand so empfindet oder nicht, so ist es. Aber auch die Jünger haben im Unverstand viel gefragt. Zum Beispiel: Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich in Israel, so schon in der Apostelgeschichte 1? Jesu Antwort war: Es gebührt euch nicht zu wissen, Zeit oder Stunde, welche der Vater sich in seiner Macht vorbehalten hat. Diese Fragen, die lagen aber noch vor dem Kommen des Heiligen Geistes. Da blicken wir deshalb noch einmal zurück zu jenem Wort am Laubhüttenfest, an jenem letzten, am höchsten Tag, wo er eben aus diesem Grund gesagt hat: Wenn jemand dürstet, der komme zu mir und trinke. Wer an mich glaubt, wie die Schrift gesagt hat, aus seinem Leib werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das sagt er aber von dem Geist, den die empfangen sollten, welche an ihn glauben, denn der Heilige Geist war noch nicht da, weil Jesus noch nicht verherrlicht war. Aber wie ist es denn heute? Der Heilige Geist ist jetzt da. Hat das Fragen ein Ende gefunden? Wem dienen denn die Fragen? Nur dem Ich. Was die Ströme lebendigen Wassers betrifft, hat Jesus aber nicht gesagt: Wer an mich glaubt, dem wird die Fülle des göttlichen Segens zuteil werden. Sondern: Wer an mich glaubt, von dem wird alles das ausgehen, wird das hinausfließen, was er von mir empfangen hat. Die Lehre und die Gabe des Herrn, die bezieht sich ja immer auf das gerade Gegenteil der Selbsterfüllung. Und daher ist das, was wir in Christus weiterzugeben haben, das Wesentliche. Jesu Ziel ist nicht die Entwicklung des Menschen, sondern sein Ziel ist es, dem Menschen sein eigenes Wesen zu vermitteln. Und das Wesen, das Kennzeichen des Sohnes Gottes ist, seine Selbstentäußerung und sein Nichtgefallen an sich selbst. Wenn wir an Jesus glauben, dann zählt nicht das, was wir selber für uns gewinnen, sondern das, was er von sich aus durch uns hindurchströmen lässt. Und da hat alles Fragen dann ein Ende. Weil er ist, sagt er ja, ich bin Ego Eimi, und weil er aufgrund seines Seins ganz natürlich denen, die ihm angehören, die seinen Leib bilden, sein Wesen vermittelt. Dabei kommen grundsätzlich keine Fragen hoch. Da kommt auch keine Verunsicherung auf, nur staunendes Vertrauen. Je länger, je mehr. Wer darin geübt ist, der fragt nichts mehr. Es handelt sich ja nicht darum, dass Gott uns an seinem Weinstock zu schön gerundeten Weinbeeren macht, die er dann der Welt vorstellt, sondern dass er aus uns seinen lebensspendenden Saft auspresst. Und geistlich gesehen bedeutet das, dass wir unser Leben niemals an irgendeinem Erfolg messen können, sondern einzig an dem, was Gott von uns ausgehen lässt. Und das können wir überhaupt nicht messen, weil es uns nicht bewusst werden darf. Wenn Maria von Bethanien das Gefäß mit der kostbaren Salbe öffnet und dessen Inhalt auf Jesu Haupt gießt, ohne selber diese ihre Tat zu hinterfragen, dann ist das eine Handlung, zu der sich außer ihr ja niemand veranlasst fühlt. Die anderen haben das sogar für eine Verschwendung gehalten. Aber das ist ja genau der Brautsinn, der uns persönlich und individuell erfasst haben muss. Der Herr selber, der ist hoch erfreut, wenn er einen Menschen das tun sieht, was Maria getan hat, wenn ein Glied seines Leibes nicht Fragen stellt, weil es sich um sich selber sorgt, wenn es nicht an Ersparnisse für sich selber denkt, sondern einzig und allein darauf aus ist, ihm ergeben zu sein, dem Bräutigam und seinem Leib gern zu dienen. Ein schönes Bild dafür ist Abigail in 1. Samuel 25. Die Bibel nennt sie dort eine Frau von gesundem Verstand und von schöner Gestalt. Aber sie war zuvor mit einem Narren verheiratet, dem Nabal. Der war hart und boshaft in seinem Tun. Das ist ein Bild auf unser Ich. Das Ganze ist ein Bild auf Römer 7. Als der König David dann um ihre Hand wirbt, nach dem Tod ihres bösen Mannes, da lesen wir, sie stand auf und verneigte sich mit ihrem Angesicht zur Erde und sprach, siehe, hier ist deine Magd, dass sie diene und den Knechten meines Herrn die Füße wasche. Nein, nicht wir haben Gott gesucht, er hat ja uns gesucht, er hat sich uns geoffenbart. Schon von daher wirken Fragen unangebracht. Dankbares Staunen und freudiger Dienst in der Liebe, im ununterbrochenen Hinsehen auf ihn, das ist tausendmal besser als alles Grübeln und Fragen. Es wäre auch kein guter Dienst, ratsuchenden Geschwistern zu sagen, frage den Herrn. Besser ist, geh hin zum Herrn, tritt hinzu und bleib bei ihm, bleibe in ihm. Verbal ist da nur ein kleiner Unterschied, in der Praxis und Auswirkung aber das Um und Auf. Gott hat das Leben seines Sohnes dahingegeben, damit die Welt erlöst wird. Aber kann man dieses Tun hinterfragen? Nein. Können wir da ein Warum davor setzen? An jenem Tag werdet ihr mich nichts fragen, sagt der Herr. Damit ist aber eine Frage an uns gerichtet. Hast du diesen Tag schon erreicht? Wer an mich glaubt, sagt der Herr, von des Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Das heißt, für uns, gerade in der schmalen Spur hinter dem Bräutigam, werden Hunderte von Menschen fortwährend durch ihn erquickt werden. Und es ist hoch an der Zeit, dass wir mit dem Leben in Christus beginnen, damit Christus in uns lebt und wirkt zum Wohl der anderen Glieder. Es ist Zeit, dass wir aufhören zu fragen und uns nach eigener Befriedigung sehnen, dass wir anfangen, in seiner Kraft das zu verschwenden, was wir von ihm empfangen haben. Sind wir dazu bereit? Ohne weiteres? Der Herr stellt an uns die einzig rechten Fragen, nicht wir an ihn. Er fragt dich und mich zum Beispiel, wenn der Sohn des Menschen kommen wird, wird er auch den Glauben finden auf Erden? Bei vielen ist es fraglich, denn alle an Gott gerichteten Fragen und jene an seinen Sohn, die wurden ja in erster Linie von seinen erklärten Gegnern gestellt und der Rest, der kam von den Zweiflern. Denken wir nur daran, wie die erste Frage geheißen hat im Paradies und wer sie gestellt hat. Damit begann ja das Infragestellen Gottes, quasi schon in der ersten Stunde der Menschheit. Der Schöpfer alles Guten, der treue, fürsorgende Gott, der immer schon mehr gegeben hat, als wir bitten und verstehen, der wurde völlig grundlos schon bei der ersten Gelegenheit in Frage gestellt. Stellen wir uns jetzt aber einmal vor, wir wären Kinder eines perfekten Vaters, der alles kann und alles weiß, der alles gibt und alles vollbringt, dem kein Ding unmöglich ist und der alles in seiner Hand hat. Aber damit nicht genug, stellen wir uns weiter vor, wir haben in seinem Sohn den perfekten Bräutigam, der immer gegenwärtig ist, der uns nicht verlässt und nicht versäumt, der es nur gut mit uns meint, wie Psalm 73 sagt, der alles weiß, der alles kann, der unsere Vergangenheit bewältigt hat, unsere Zukunft in der Hand hat und der völlig gerecht ist und vor allem völlig barmherzig. Ja, sagen wir unserem Herzen, dass dieser unser Bräutigam uns losgekauft hat von allem, was uns früher gefangen hielt, von unserem eigenen argen Wesen, von unserem früheren bösen Eigentümer, dem Vater der Lüge. Aber unser neuer Eheherr, der hat uns in sein Haus geführt, hat uns eine gute, geschützte Wohnstätte in sich selber gegeben und uns damit nahegebracht, seinem guten, allwissenden und allgegenwärtigen, liebevollen Vater. Er hat uns durch sein eigenes Leben erkauft und hat den Kaufpreis mit seinem eigenen Blut bezahlt. Einen höheren Betrag kann niemand geben. Und er hat sein Eigentumssiegel auf uns gesetzt. Das bedeutet, jeder alte, jeder frühere Anspruch an uns, von welcher Seite auch immer, ist vergangen. Was bleiben nun für Fragen offen? Gibt es da überhaupt irgendetwas zu fragen, wo alles so treulich abgedeckt und gesichert ist von Gott her? Aber wir müssen uns das alles doch nicht erst vorstellen. Es entspricht der exakten Realität, was wir da aufgezählt haben. Und mehr noch, es ist eine verbriefte Tatsache, dass wir in der bleibenden Liebe und im göttlichen Schutz unseres Bräutigams, genauer noch definiert in ihm, der uns von allen Seiten umgibt, jetzt vor dem Vater leben dürfen. Das ist unsere jetzige Stellung. Das ist unsere Situation jetzt. Vor Gott in Christus. Da gibt es drei Zeugen im Neuen Testament. Römer 15, 17 und im 2. Korinther, im 2. Kapitel der Vers 17, im 12. Kapitel der Vers 19. Vor Gott in Christus ist unsere Stellung. Da können wir freudig die Augen aufheben, wir können staunend danken, aber fragen? Ja, wir können voller Freude in seinem Wort forschen, nach den herrlichen Geheimnissen und nach den geistlichen Wohltaten, die sich durch die Gegenwart unseres Herrn und durch seine Barmherzigkeit und tätige Gnade in unserem neuen Leben ergeben. Aber wenn wir genauer hinsehen, dann bemerken wir, dass es leider auch anders passiert, dass da oft ein Rest von Bosheit geblieben ist in uns. Eine alte böse Gewohnheit, die wieder herausfordernde Fragen an Gott stellt. Die alten Bewohner des Landes melden ihre ungerechtfertigten Ansprüche an in uns, wie einst die nicht vertriebenen alten Einwohner im Buch der Richter. Wir Gotteskinder, als Braut und als Knechte Christi, tun gut daran, sie nicht am Leben zu lassen. Deshalb ermahnt uns das Wort Gottes im 1. Petrusbrief: So legt nun ab alle Bosheit und allen Betrug und Heuchelei und Neid und alle Verleumdungen und seid als neugeborene Kindlein begierig nach der unverfälschten Milch des Wortes, damit ihr durch sie heranwachst, wenn ihr wirklich geschmeckt habt, dass der Herr freundlich ist. Haben wir das erkannt? Haben wir wirklich geschmeckt, wie freundlich der Herr ist? Dann kommen in uns Fragen erst gar nicht mehr auf, wie wir sie einst absichtlich gestellt hatten als Fremde in unserer Bosheit, um uns dem Werben und dem Gericht Gottes zu entziehen und um sein Tun und seinen Heilswillen in Frage zu stellen, ganz so wie die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Alle Selbstgerechten werden ja zu Schriftgelehrten, wenn es darum geht, Gott zu entwischen. Davon sind wir aber in Christus befreit, denn Christus, der ist unsere Gerechtigkeit. Die Selbstgerechtigkeit, die quillt oft so deutlich aus den Gesprächen unseres alten Menschen heraus. Dovi hat Gott seit jeher geworben um die passende Frau für seinen Sohn. Unter den Juden zuerst und dann unter den Heiden. Im 1. Mose finden wir schon im Kapitel 2, und Gott der Herr sprach: Es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Das war von jeher Gottes Plan und Ziel. Er möchte wohl hierzu jemand etwas in Frage stellen? Gottes Plan oder seine Güte? Dieses Wort bezieht sich ja bereits auf seinen Sohn und dessen Braut, wie Gott dann auch dazu sagt, und zwar in Jeremia 31, der Herr hat etwas Neues geschaffen auf Erden. Die Frau wird den Mann umgeben. Ein eindeutiger Hinweis auf Christus und seine Braut wird schon in den Anfangstagen der Menschheit vom ersten Adam ausgesprochen und mit dem letzten Adam wurde es dann wahr. Da sprach der Mensch: Das ist endlich Gebein von meinem Gebein und Fleisch von meinem Fleisch. Die soll Männin heißen, denn vom Mann ist sie genommen. Und dieselben Ausdrücke von meinem Fleisch, von meinem Gebein, die kommen tausende Jahre später wieder. Gott gibt sein Tun und seinen Plan nicht auf. Gott sei Dank. Dazu kommen wir in Kürze. Aber vorerst sehen wir uns das erste Werben Gottes etwas genauer an. In Hesekiel 16 musste Gott seinem Volk Untreue und Abfall vorhalten. Lese ich einmal auszugsweise. Und das Wort des Herrn erging an mich folgendermaßen: Menschensohn, halte Jerusalem ihre Gräuel vor und sage: So spricht Gott der Herr zu Jerusalem. Nach Herkunft und Geburt stammst du aus dem Land der Kanaaniter. Dein Vater war ein Amoriter und deine Mutter eine Hethiterin. Und mit deiner Geburt verhielt es sich so: An dem Tag, als du geboren wurdest, ist dein Nabel nicht abgeschnitten worden, du bist auch nicht in Wasser gebadet worden zu deiner Reinigung. Man hat dich nicht mit Salz abgerieben, noch in Windeln gewickelt. Niemand hat mitleidig auf dich geblickt, dass er etwas derartiges für dich getan und sich über dich erbarmt hätte, sondern du wurdest auf das Feld hinausgeworfen. So verachtet war dein Leben am Tag deiner Geburt. Da ging ich an dir vorüber und sah dich in deinem Blut zappeln und sprach zu dir, als du da lagst in deinem Blut: Du sollst leben. Ja, zu dir in deinem Blut sprach ich: Du sollst leben. Ich ließ dich zu vielen Tausenden werden, wie das Gewächs des Feldes. Du bist herangewachsen und groß geworden und gelangtest zur schönsten Blüte. Deine Brüste wölbten sich und dein Haar wuchs, aber du warst noch nackt und bloß. Und als ich nun an dir vorüberging und dich sah, siehe, da war deine Zeit da, die Zeit der Liebe. Da breitete ich meine Decke über dich und bedeckte deine Blöße. Ich schwur dir auch und machte einen Bund mit dir, spricht Gott der Herr, und du wurdest mein. Da badete ich dich mit Wasser und wusch dein Blut von dir ab und salbte dich mit Öl. Ich bekleidete dich mit bunt gewirkten Kleidern und zog dir Schuhe aus Seekuhfellen an. Ich legte dir weißes Leinen an und hüllte dich in Seide. Ich zierte dich mit köstlichem Schmuck. Ich legte dir Spangen an die Arme und eine Kette um deinen Hals. Ich legte einen Ring an deine Nase und Ringe an deine Ohren und setzte dir eine Ehrenkrone auf das Haupt. So warst du geschmückt, mit Gold und Silber, und dein Kleid war aus weißem Leinen, aus Seide und Buntwirkerei. Du hast Weißbrot und Honig und Öl gegessen, und du wurdest überaus schön und brachtest es bis zur Königswürde. Und dein Ruhm verbreitete sich unter den Heidenvölkern wegen deiner Schönheit, denn sie war vollkommen durch meinen Schmuck, den ich dir angelegt hatte, spricht Gott der Herr. Du aber hast dich auf deine Schönheit verlassen und auf deine Berühmtheit hingehurt und hast deine Hurerei über jeden ausgegossen, der vorüberging. Er bekam sie. Und dann sagt Gott dir, o du ehebrecherische Frau, die Fremde annimmt, anstatt ihres Ehemanns. Ja, wie kam das alles? Wo beginnt diese Ablehnung des Mannes, des himmlischen Bräutigams? Hatte die Frau nicht zuerst innerlich die Herrlichkeit ihres Mannes in Frage gestellt? Und so ist ihre Brautschaft verloren gegangen, zuerst innerlich, dann äußerlich, schließlich in jeder Hinsicht. Und am Ende kam es zu dem Mord an ihrem von Gott so liebevoll zugedachten Ehemann. Hinweg mit diesem! Es kam die neue Frau, gebildet aus denjenigen Juden, die ihren göttlichen Bräutigam wirklich haben wollten, und jenen Bedürftigen, Mühseligen und Schuldbeladenen, die zwar früher nie von ihm gehört hatten, nun aber hoch erfreut sind, in Christus angenommen zu sein, eingepfropft, wie das Wort sagte, den edlen Baum. Das sind wir, aus den Heiden. Denken wir daran, denken wir in rechter Weise daran, in Epheser 2 steht, darum gedenkt daran, dass ihr, die ihr einst Heiden im Fleisch wart, dass ihr in jener Zeit ohne Christus wart. Ihr hatte keine Hoffnung und ihr wart ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, nahe gebracht wurden durch das Blut des Christus. Und kurz darauf, ein paar Verse weiter, finden wir ganz neu das gute Wort an uns beide, an die neue Braut hier im Brief an die Epheser. Denn wir sind Glieder seines Leibes, von seinem Fleisch und von seinem Gebein. Deshalb wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und seiner Frau anhängen, und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß, ich aber deute es auf Christus und auf die Gemeinde. Das ist jetzt ein weitaus besserer, ein gnadenvollerer Zustand als je zuvor. Diesmal ist die Braut vom Bräutigam persönlich erkauft worden, herausgekauft, erlöst durch die Hingabe seines Lebens. Sie ist mit ihm in den Tod gebracht worden, damit nichts Vergangenes ihr folgen kann. Sie ist mit ihm geistlich auferstanden, neues Leben in ihm. Was für eine herrliche Brautschaft, was für ein Schmuck von ihm, was für ein Geschmeide in ihm. Wieder ist sein reinigendes Tun erfolgt, diesmal aber durch sein eigenes Blut und Wasser. Vor Gott steht eine Braut ohne Makel, eine Braut ohne Runzel, eine Braut ohne Flecken, ein reines, weißes Brautkleid, das vor Gott bestehen kann, in Christi Gerechtigkeit. Der Vorhang ist zerrissen, der Zugang zum Thron des Vaters und des Sohnes ist frei. Ohne Furcht frei dürfen wir hinzutreten, nicht wie Esther, die Bedenken hatte beim Hinzutreten zum Thron des Königs. Komme ich um, so komme ich um. Nein, das neue Jerusalem, die Freie, die Frau, die den Mann umgibt, die hat er sich selber erworben und gereinigt. Und immer noch ergeht die Einladung an alle, kommt her zu mir. Was ist? Hebt er wieder ein Fragen an, ein Zweifeln, ein Infragestellen von Seiten der Braut? Die kann nichts verstanden haben davon, die solches täte. Aus dem ersten Brief an die Epheser haben wir zitiert, ihr seid nahe gebracht. Wir haben gelesen, von seinem Fleisch und von seinem Gebein, intimer geht es nicht. Aber es gibt noch ein zweites, ein späteres Schreiben an die Epheser. Denn leider Was einst passiert ist, geschieht nun ein weiteres Mal. Der Bräutigam lässt den Seinen in Ephesus schreiben an die Brautgemeinde dort: Ich habe gegen dich, dass du deine erste Liebe verlassen hast. Bedenke nun, wovon du gefallen bist, und tue Buße und tue die ersten Werke, sonst komme ich rasch über dich und werde deinen Leuchter von seiner Stelle wegstoßen, wenn du nicht Buße tust. Ja, wie ist es möglich? Woher kommt das? Wie sich die Zeichen der Zeit doch ähneln. Babylon dort in der Wegführung im Alten Testament, Babylon hier, die Große in der Verführung, und einst über 400 Jahre kein Wort mehr vom Herrn und dann sein Kommen und sein Tod. Was wird wohl sein mit dieser Christenheit, wenn er wiederkommt? Aber zurück zu der Braut und den Fragen. Was würde in dir vorgehen, wenn unser Herr jetzt unmittelbar vor uns beginnen würde, mit dem Finger auf die Erde zu schreiben, so wie in Johannes 8 geschehen, wozu es bekannterweise in Jeremia 17,13 heißt: Die, welche von mir weichen, werden auf die Erde geschrieben werden, denn sie haben den Herrn verlassen, die Quelle lebendigen Wassers. Wie, wenn ich ihm also vorhin eine ganz bestimmte Frage gestellt hätte, die von mir und meinem Verhalten, von meiner Person ablenken soll. Wir als Kenner dieses Wortes, wir müssten gewaltig erschrecken, wenn dann der Herr so reagieren würde, dass er mit dem Finger auf den Boden oder gar an die Wand schreibt, nicht wahr? Und doch, wie viele Fragen werden gestellt, so unbedacht, auf alle Weise, in christlichen Kreisen, in christlichen Herzen, vor Gott, in Christus. Da überhebt sie sich doch, die Braut, über ihren Bräutigam. Damit stellt sie seine Führungsqualität und sein gutes Hirtendasein in Frage. So dumm, so ungläubig und doch scheinbar ohne jegliche Befürchtung, so als lebt er nicht und sei kein Vergelter denen, die ihn suchen und ihn lieben. Täten wir nicht besser daran, ganz vertrauensvoll auf ihn und seine Hände zu blicken, statt ungläubige, ausweichende Fragen zu stellen an ihn, auch untereinander? Es würde ja noch glimpflich abgehen, wenn der Herr uns auf unsere oft so dumme Frage, wie kommt es, dass die früheren Tage besser waren als diese, wenn er uns darauf freundlich antworten würde, wie im Prediger 7 steht: Du fragst das nicht in Weisheit. In Johannes 8, da lesen wir dann sogar noch, als sie nun anhielten, ihn zu fragen. Kennen wir das nicht auch? Er hatte sogar schon sein Angesicht abgewandt von ihnen. Ist das schon furchtbar genug? Aber auch die Witwe im Gleichnis vom ungerechten Richter, die ist keine Fragende, sie ist eine Bittende. Und wie anheimelnd wirkt doch auf uns die Frage des kleinen Jungen, der neben seinem Vater im Bett liegt und weil es finster ist, fragt der Vater: Ist dein Angesicht zu mir her oder von mir weggewendet? Und als der Vater sagt: Zu dir her, mein Kind, zu dir her, da schläft der Kleine ganz beruhigt und selig ein. Eine nette Geschichte, nicht wahr? Aber solch eine Frage ist für uns, die wir zur Braut gehören, die wir Glieder seines Leibes sind, nicht nötig. Das Angesicht Gottes ist nicht abgewendet von seinen Lieben. Selbst wenn es heißt, und das ist der Braut recht gut verständlich, im Psalm 27, mein Herz hält dir vor, dein Wort sucht mein Angesicht. Und wir mit dem Psalmisten darauf antworten: Dein Angesicht, o Herr, will ich suchen. Verbirg dein Angesicht nicht vor mir. Weise deinen Knecht nicht ab im Zorn. Meine Hilfe bist du geworden. Verwirf mich nicht und verlass mich nicht, du Gott meines Heils. Wenn auch mein Vater und meine Mutter mich verlassen, so nimmt doch der Herr mich auf. Aber selbst dann heißt es ja an keiner Stelle der Schrift, dass er sein Angesicht abwendet von der Geliebten, die er sich erkauft hat. Im Gegenteil. Und doch fahren wir so oft fort und fragen wieder und wieder in unserer verderblichen Gesinnung, stellen Fragen an ihn mit diesem dummen Rest an Bosheit in uns. Wir hinterfragen, still oder laut, ganz leise oder deutlich merkbar, was, wen, ihn und seine Liebe. Und damit unser Leben und unser Licht, den Weg und die Wahrheit und die Gnade und die Barmherzigkeit, alles, was uns in ihm geworden ist, ein Vertrauen ist doch das Um und Auf für die Braut. Das unerschütterliche Vertrauen auf den Anfänger und Vollender unseres Glaubens, an unseren herrlichen Eigentümer, der alles in der Hand hat, die 7 Sterne und die 7 Leuchter, der uns in seine Hände gezeichnet hat. Er sagt uns so zärtlich in Hohelied 2, meine Taube in den Felsklüften. Das ist ein Bild auf unsere Geborgenheit in Christus, im Versteck der Felsenwand. Lass mich deine Gestalt sehen, lass mich deine Stimme hören. Denn deine Stimme ist süß und lieblich ist deine Gestalt, aber doch nicht mit tausend Fragezeichen. Wir können ihm ja vertrauensvoll alles übergeben und alles überlassen. Ja, wo ist denn ein Ehemann, so wie er, unser Herr und unser Gott, der Adonai? Unsere Fragen an ihn direkt und unsere Fragen hinter seinem Rücken, die drücken Misstrauen aus und das bleibt nie ohne Folgen in uns und für uns und für andere, die uns beobachten, die uns hören. Unsere Fragen, die bringen die Güte und Herrlichkeit des Bräutigams in Misskredit. Wer soll denn da zum Glauben kommen bei dem Unsinn, den wir oft mit den Fragen von uns geben? Gottes Wort sagt mir ja, dass solch menschliches Tun nichts bringen kann. Das steht in Sprüche 17. Was soll dem Toren Geld in der Hand, Weisheit zu kaufen, wo er doch ohne Verstand ist? Soll das denn ein Glaubensleben sein, wenn ich mich schier kaputt sorge? Wo mein Herr und Heiland und Bräutigam mich doch ganz klar geheißen hat, alles auf ihn zu werfen und nicht zu sorgen. Achte ich das gering? Misstraue ich ihm? Übergehe ich ihn? Weil ich mein Leben lieber selber im Griff habe und meine, das sei so besser, will ich wieder oder immer noch die Rolle des Regisseurs, des Herrschers innehaben? Das war es ja, was der Männin der ersten Frau als Strafe mitgegeben wurde. Du wirst das Verlangen haben, zu herrschen über deinen Mann. Streben wir das an? Ist das denn immer noch da? Wäre es denkbar, dass sich das in Ewigkeit so fortsetzt? Dass der Bräutigam nicht viel zu sagen hat, weil die Frau herrscht? Im Himmel? Wie viele von uns hadern über ihre Lebensumstände, weil sie dies und jenes nicht erhalten haben, weil sie vieles nicht mehr ertragen können? Wie viele murren innerlich oder auch laut und beklagen sich? Aber was sagt Gott in Klagelieder 3? Was beklagt sich der Mensch, der noch am Leben ist? Am Leben in Christus. Es hätte sich wirklich jeder über seine Sünde zu beklagen. Und erschwerend kommt hier noch dazu, dass der Heilige Geist mich stets in sanfter Art rechtzeitig auf diesen Missstand in meinem Herzen aufmerksam macht. Und das trotz meinem Singen Glaube, Glaube und Vertraue. Ich nicht wirklich glaube und vertraue, aber wird so unser Leuchter auf Dauer an seiner Stelle bleiben? Wie viele von uns fahren da harsch darüber, über die sanfte Art unseres Beistandes und begeben sich leider allzu rasch, so hat der Herr ja gesagt, dass er kommt, wieder in dieses würgende, druckvolle Verhängnis und Verhältnis von früher. Dabei kennen wir doch die Schrift, wie sie unser Vertrauen voraussetzt. Es steht in Hebräer 10, werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Geduld habe es euch not, auf dass ihr den Willen Gottes tut und die Verheißung empfangt. Aber nicht nur das. In wie vielen Situationen, ja bei wie vielen Gelegenheiten hat unser Herr immer wieder bewiesen, wie berechtigt das gläubige Vertrauen in ihn ist. Zu jeder Zeit, Woche für Woche, Tag für Tag, Stunde um Stunde ist seine Herzenshilfe da und seine Gnade, seine tätige Hilfe für jeden Einzelnen für uns. Millionenfach ist das erwiesen. Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte lang wird das nun schon bezeugt von allen, die ihm und seinem Wort vertraut haben und immer noch vertrauen. Wollen wir das? Fraglos? Aus dem Grund sagt uns der Herr ja, bleibt in mir. Denn wenn wir uns ihm entziehen und wieder in Eigenregie leben wollen, dann müssen wir raus aus ihm. Denn das ist die Sünde, dass sie nicht glauben an mich. Wir glauben dann an uns selber und in der Folge an noch viel anderes, das uns dann vermehrt vertrauenswert erscheint, stützen uns auf Nichtiges, das nicht helfen kann in Ewigkeit. Aber Brautschaft und Infragestellen des Bräutigams, die widersprechen einander, gehören nicht zueinander, nicht bei diesem Bräutigam. Zurück zu dem Wort, das wir heute schon als sein Verheißungswort haben, nicht erst in ferner Zeit, an dem Tag werdet ihr mich nichts fragen. Für die Jünger damals hat sich dieses Wort bezogen auf jenen Tag, an dem sie Jesus wiedersehen sollten. Wir heute dagegen, die wir in ihm sind, wir sind gut beraten, das Wort wörtlich zu nehmen und nichts zu fragen. Ob seiner Güte und Treue und seiner Führung gibt es ja nichts Fragliches an ihm Er ist schöner als die Menschenkinder in jeder Hinsicht. Was meinen wir, ist das nicht ein Wort für die Braut, die zu seiner Rechten steht? Steht auch im Psalm 45. Wir Nichtigen haben ja von klein auf so oft die Sorge, dass wir irgendwo nicht mit können oder nicht mehr mit können, dass wir nicht in sind. Und vieles eignen wir uns nur aus dem Grund an, um nicht da hinten zu bleiben, um nicht dumm dazustehen aus Menschenfurcht. Da sind dann natürlich Dinge dabei, die zur Braut Christi überhaupt nicht passen. Und von Gottes Willen ist so keine Rede, wenn wir uns solche Dinge wünschen. Erhalten wir sie nicht, diese Dinge, diese Eigenschaften, dann ist das Gnade. Erhalten wir sie dennoch, dann ist es ein Gericht. So wie bei Gideon, wo es heißt, und das wurde zum Fallstrick für Gideon und sein ganzes Haus. Wie viel ist ganzen Häusern von Christen zum Fallstrick geworden? Warum wünschen wir uns Dinge, Zustände, Freunde, Bekannte, Verwandte, die Gott uns nicht zugedacht hat? Und warum fragen wir dann erst recht, warum? Das Wort Gottes hatte uns die Antwort darauf schon gegeben, bevor wir geboren waren. Da steht in Johannes 15, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, so werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch zuteil werden. Und es ist der Schlüssel, in Christus bleiben. Dann kommt das rechte Wollen. Die Fragen aber gehen. Denn sonst stelle ich den Bräutigam mit meinen Fragen in Frage. Will nicht die Frau sein, die zu ihm passt, die ihn umgibt, die seine Gehilfin ist. Und da heißt es Acht haben. Wird aber weitergefragt und hinterfragt, dann steht längst schon ein anderer vor der Tür. In Kolosser 2 steht, habt Acht, dass euch niemand beraubt durch die Philosophie und leeren Betrug, gemäß der Überlieferung der Menschen, gemäß den Grundsätzen der Welt, nicht Christusgemäß. Und dieser Niemand, der werde ich selber sein, mit meinen Fragen und Überlegungen in manchen Mußestunden, weil ich wieder mal das Kämmerlein und das Wort Gottes vernachlässigt habe. Wir haben im Wort Gottes seinen allgemeinen Willen klar offenbart für uns. Und wenn wir Gott darin gehorsam sind, wird uns sein Wort auch fraglos aufgetan. Jesus hat ja ganz gezielt den Seinen, den Gehorsamen, seinen, die an ihm allein hängen, seiner lieben Braut, den Gliedern seines Leibes, diesen herzergreifend schönen Zeitpunkt vorausgesagt, an dem sie nichts mehr fragen werden. Und selig bist du dann, die du glaubst und vertraust. Bleiben wir doch immer Kinder Gottes und erhalten wir unserem Herzen das Verständnis für unser Brautverhältnis zu ihm. Im Hohelied sagt die Braut im Kapitel 1 schon, er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Lieblich duften deine Salben, dein Name ist wie ausgegossenes Salböl, darum lieben dich die Jungfrauen. Zieh mich dir nach, so laufen wir. Der König hat mich in seine Gemächer gebracht. Wir wollen jauchzen und uns freuen an dir, wollen deine Liebe preisen, mehr als Wein. Mit Recht haben sie dich lieb. Ja, die Küsse seines Mundes, das sind seine Worte und seine Salbe, das ist sein heilsames Wirken an unserer Seele. Denn nicht die Zeit heilt die Wunden, der Herr allein heilt sie, alle. Mit Recht haben sie dich lieb, aber nicht mit Fragen. Denn das wäre keine Liebe, das wäre nur Misstrauen. Still, demütig und erwartungsvoll auf die Hände unseres Herrn zu schauen, jedes Wort aus seinem Mund auf- und annehmen, das steht der Braut am allerbesten. Das steht ihr besser als alles Fragen. Es gehört mit zum Geheimnis Davids, der von einer Brautschaft im Sinne der Gemeinde ja noch gar nichts wusste, dass all die Worte, die ihm Gott gegeben hat und die für uns aufgeschrieben sind, tiefstes Vertrauen, stetige Hinwendung und schnellstmögliche Umkehr in sich bergen. Zum Beispiel im Psalm 11, ich traue auf den Herrn. Wie sagt ihr denn zu meiner Seele, flieh wie ein Vogel auf die Berge? Oder Psalm 13, ich hoffe aber darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Im Psalm 3, bei dem Herrn findet man Hilfe. Und Psalm 26, Herr, ich habe lieb die Städte deines Hauses und den Ort, da deine Ehre wohnt. Seine Ehre. Wir sind heute in einer weitaus besseren Ausgangssituation als David, denn durch die Lehrprüfe wissen wir von unserem herrlichen Brautstand. Wir wissen, dass der Vater uns lieb hat, weil wir den Sohn lieb haben und weil wir ihm, dem Sohn, angehören. Aber vom Herzen her war uns David da nicht voraus. Ihm hat Gott ein Denkmal der Liebe gesetzt, sein herzlich lieb habe ich dich, Herr. Wie wird denn unser Kranz aussehen? Werden wir das Ende unseres Glaubens davonbringen unter diesen so günstigen, so herrlichen Umständen? Sehen wir uns das zum Abschluss dieser Stunde noch an. Im ersten Petrusbrief steht im ersten Kapitel: Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns aufgrund seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi aus den Toten, zu einem unvergänglichen und unbefleckten und unverweltlichen Erbe, das im Himmel aufbewahrt wird für uns, die wir in der Kraft Gottes bewahrt werden durch den Glauben zu dem Heil, das bereit ist, geoffenbart zu werden in der letzten Zeit. Dann werdet ihr euch jubelnd freuen, die ihr jetzt eine kurze Zeit, wenn es sein muss, traurig seid, in mancherlei Anfechtungen, damit die Bewährung eures Glaubens, der viel kostbarer ist als das vergängliche Gold, das doch durchs Feuer erprobt wird, Lob, Ehre und Herrlichkeit zur Folge habe bei der Offenbarung Jesu Christi. Ihn liebt ihr, obgleich ihr ihn nicht gesehen habt. An ihn glaubt ihr, obwohl ihr ihn jetzt nicht seht. Und über ihn werdet ihr euch jubelnd freuen, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude, wenn ihr das Endziel eures Glaubens davonragt, die Errettung der Seelen. Werden wir es davontragen, das Endziel unseres Glaubens, bei diesem herrlichen Herrn, Heiland, Helfer, Hirten, bei diesem Bräutigam? Nun, nach Psalm 45, höre, Tochter, schau her und neige dein Ohr, vergiss dein Volk und das Haus deines Vaters, und wird der König deine Schönheit begehren, denn er ist dein Herr, so huldige ihm. Amen.